stelligen sich Jehovas Zeugen in über 103.000 Versammlungen weltweit an einem Studium der Bibel anhand der Zeitschrift Der Wachturm. Wer seinen Wachturm mitgebracht hat, kann die anschließende Besprechung darin mitverfolgen. Bruder Uwe Ackermann, seit 25 Jahren im Vollzeitdienst und reisender Aufseher im Großraum Saarbrücken, Rheinland-Pfalz, fasst den Stoff für die Woche zusammen. Bitte, Bruder Ackermann.
Wie bei den Kongressen gewohnt, werden wir uns auch heute bei diesem internationalen Kongress des Wachturmartikels widmen, der für diese Woche vorgesehen ist. Es ist der erste Studienartikel des Wachturms mit der Ausgabe 15. Mai 2009 und dort auf der Seite 9 ist der Artikel. Das Thema drängt zur Reife voran. Warum? Der große Tag Jehovas ist nahe. Der Leitartikel ist aus Hebräer Kapitel 6, Vers 1 entnommen und er lautet auszugsweise: Lasst uns zur Reife vorandrängen. Dieses Thema passt hervorragend zu unserem internationalen Kongress. Wacht beständig. Wieso? Weil ein wachsamer Mensch halt zur Reife vorandrängt. Worum geht es in diesem Artikel? Nun, wir werden erstens betrachten, was christliche Reife ist und wie wir sie erlangen können. Zweitens, welche Rolle dabei das persönliche Studium spielt. Drittens, wie wir Gehorsam lernen und zeigen können. Und viertens, welche Vorteile die christliche Reife mit sich bringt. Schön, dass ihr euren Wachturmartikel mitgebracht habt. Das erleichtert es euch, dieser Zusammenfassung zu folgen. Fangen wir also an. Als Jesus auf der Erde war, fragten ihn seine Jünger einmal: Jesus, was wird das Zeichen deiner Gegenwart und des Abschlusses des Systems der Dinge sein? Jesus beantwortete die Frage mit einer Prophezeiung, die sich zum ersten Mal im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung erfüllte. Uns als Bibelleser sind die Merkmale dieses Zeichens bekannt. Jesus sprach zum Beispiel von Kriegen. Er sprach von Hungersnöten, Seuchen, Erdbeben an einem Ort nach dem anderen. Dass wegen der zunehmenden Gesetzlosigkeit die Lieblosigkeit erkalten würde. Halt auch Dinge, die wir um uns herum sehen. Dann sprach Jesus von einer ungewöhnlichen Entwicklung als Signal für das bevorstehende Ende des jüdischen Systems. Welches Signal wäre das? Ihr seid eingeladen, mit mir Matthäus Kapitel 24 aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 24. Und wir wollen dort die Verse 15 und 16 lesen. Matthäus Kapitel 24, der Vers 15 und der Vers 16. Das Signal, was Jesus gab. Wenn ihr daher das abscheuliche Ding, das Verwüstung verursacht, von dem Daniel der Prophet geredet hat, an heiliger Stätte stehen seht, der Leser wende Unterscheidungsvermögen an, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge zu fliehen beginnen. Was wäre das für ein Signal? Da gäbe es ein abscheuliches Ding, das Verwüstung verursacht. Es würde an heiliger Stätte stehen und wenn das zu erkennen wäre, sollten die Christen in die Berge zu fliehen beginnen. Damit war die Berggegend um die Stadt Pella gemeint. Pella war die Jerusalem am nächsten oder eine der Jerusalem am nächsten gelegene neutrale Stadt. Wer dort Zuflucht suchte, zeigte deutlich seine Abscheu vor der Revolte der Juden. Im Nachhinein, und das berichtet die Geschichte, war klar, um wen es sich bei diesem abscheulichen Ding handelte. Es waren die Heere Roms, die 66 unserer Zeitrechnung unter Cestius Gallus. Da waren, sie standen vor heiliger Stätte, vor der heiligen Stadt Jerusalem. Wie konnten die ersten Christen jetzt fliehen? Nun, Cestius Gallus befahl 66 unserer Zeitrechnung, seinen Truppen plötzlich abzuziehen. Die Stadt Jerusalem war frei, aber nur für kurze Zeit. Die ersten Christen flohen aus der Stadt halt in die Berggegend um Pella. Was war aber nötig, um die Wendung der Ereignisse richtig deuten und dann fliehen zu können? Und das sagt der Leittext unseres Studienartikels: Lasst uns zur Reife vorandringen. Der Hebräerbrief ist 61 unserer Zeitrechnung geschrieben worden. Keiner, weder Schreiber, es war der Apostel Paulus, noch die Leser hätten gedacht, dass nur 5 Jahre später das von Jesus vorhergesagte ungewöhnliche Signal eintreffen würde. Reife, christliche Reife half den damaligen Christen, einen klaren Blick zu haben, wie sich Gottes Wort erfüllte. Doch eine ganze Reihe von ihnen, die hatten ein Problem. Welches war das? Lasst uns das gemeinsam in Hebräer Kapitel 5, in den Versen 11 bis 13 nachlesen. Und hier seid ihr eingeladen, euch einen Zettel oder ein Zeichen reinzulegen, weil wir immer wieder auf diesen Hebräer Kapitel 5 Bezug nehmen werden. Hebräer Kapitel 5, der Vers 11 bis 13, beschreibt das Problem der ersten Christen. Über ihn, über Jesus, haben wir viel zu sagen und es ist schwer zu erklären, da ihr am Gehör stumpf geworden seid. Denn in der Tat, obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, benötigt ihr wieder jemand, der euch von Anfang an die elementaren Dinge der heiligen Aussprüche Gottes lehrt. Und ihr seid solche geworden, die Milch benötigen, nicht feste Speise. Denn jeder, der Milch zu sich nimmt, ist unbewandert im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Zu dem Absatz 3 wird dazu die Frage aufgeworfen: Mit welchen Worten redete Paulus den Hebräerchristen ins Gewissen und warum? Die Worte haben wir gelesen. Jetzt die Erklärung im Absatz 3. Das Problem war, dass manche gar nicht mehr richtig hinhörten. Sie waren also am Gehör stumpf geworden. Sie glichen Kleinkindern, die sich nur von Milch ernährten. Wie zeigte sich das? Sogar unter denen, die schon seit Jahrzehnten den Weg der Wahrheit gingen, war bei einigen Anzeichen dafür zu sehen, dass sie sich vom lebendigen Gott zurückzogen. Wieder andere hatten sich angewöhnt, die Zusammenkünfte zu versäumen und das ausgerechnet zu einer Zeit, wo der Tag Jehovas immer näher kam. Aus diesem Grund mussten die ersten Christen zur Reife vorandrängen. Wie sieht es mit uns heute aus? Der Absatz 4 sagt dazu: Wir leben heute in der Zeit, wo sich die Prophezeiung Jesu endgültig bewahrheitet. Der große Tag Jehovas, der Tag, an dem Satans gesamtes System enden wird, ist nahe. Werden also auch wir nicht stumpf am Gehör und sind uns immer bewusst, was die Stunde geschlagen hat? Was ist dazu erforderlich? Nun, der Leittext erwähnt das: christliche Reife. Und das bringt uns gleich zu dem ersten Punkt. Was ist christliche Reife und wie kann man sie erlangen? Was ist nötig, um christliche Reife zu erlangen? Wenn ihr Hebräer Kapitel 4 noch aufgeschlagen habt, wir lesen den Vers 14. Hebräer Kapitel 5, der Vers 14. Die feste Speise aber gehört reifen Menschen, denen, die ihr Wahrnehmungsvermögen durch Gebrauch geübt haben, zur Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Wir hatten ja im Vers 11 bis 13 gelesen, dass sie am Gehör stumpf geworden waren, dass sie nicht reif waren, daran zu erkennen, dass sie sich lediglich mit der geistigen Milch zufrieden gaben. Ein reifer Christ übt sein Wahrnehmungsvermögen durch Gebrauch. Er erlangt ein tiefes Verständnis des Wortes Gottes und setzt dieses Wissen in die Tat um. Und die Folge wird sein, dass er zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Diese Übung erleichtert es Christen, Leitprinzipien der Bibel zu erkennen und sie dann auch anzuwenden. Doch Achtung! vom Glauben abzugleiten oder sozusagen abzudriften kann passieren, ohne dass wir das unbedingt gleich merken. Wodurch kann es uns gelingen, den Dingen, die Paulus und Jesus gesagt haben, mehr als die gewöhnliche Aufmerksamkeit zu schenken? Nun, indem wir zum Beispiel über Fragen nachdenken, wie sie im Absatz 6 erwähnt werden. So in der Mitte dieses Absatzes werden drei Fragen aufgeworfen, ernste Fragen, über die wir nachdenken sollten. Befasse ich mich eigentlich immer noch vorwiegend mit elementaren Dingen? Könnte es sein, dass vieles für mich einfach Routine ist, ich mich quasi auf dem Weg der Wahrheit mittreiben lasse, ohne so richtig mit dem Herzen bei der Sache zu sein? Wie schaffe ich es, im Glauben wirklich voranzukommen? Damit wir diese Fragen richtig beantworten können, gilt es, zielstrebig auf Reife hinzuarbeiten. Und dazu ist es grundlegend erforderlich, dass wir uns erstens mit Gottes Wort gut vertraut machen und dann zweitens gehorsam lernen. Befassen wir uns mit dem ersten Punkt, der der zweite Bereich dieses Studienartikels war. Welche Rolle spielt das Studium der Bibel, sich gut mit Gottes Wort vertraut zu machen? Betrachten wir noch einmal den Vers 13 in Hebräer Kapitel 5. Dort wurde ja erklärt, denn jeder, der Milch zu sich nimmt, ist unbewandert im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Ein reifer Christ, also kein Unmündiger, werden wir nur, wenn wir uns intensiv mit der Bibel beschäftigen und bibelerklärende Schriften, die vom treuen und verständigen Sklaven veröffentlicht werden, beschäftigen. Eine Christin namens Olga stellte das an sich fest und erklärte Folgendes. Ihr könnt das im Absatz 7 mitverfolgen. Die nachhaltige Wirkung auf mein Leben oder die nachhaltigste Wirkung auf mein Leben hatte der wiederholte Rat, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Ich brauchte rund 2 Jahre dafür, sie durchzulesen und hatte das Gefühl, dabei meinem Schöpfer überhaupt erst richtig kennenzulernen. Ich habe viel darüber gelernt, wie er vorgeht, was ihm gefällt und was nicht, wie überaus mächtig und wie unermesslich weise er ist. Täglich in der Bibel zu lesen, hat mich durch einige der schwersten Momente meines Lebens hindurch geholfen. Wieso kam sie zu einer solchen Schlussfolgerung? Das lesen wir in Hebräer Kapitel 4 im Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und übt Macht aus und ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch selbst bis zur Scheidung von Seele und Geist und von Gelenken und ihrem Mark und ist imstande, Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Wenn wir intensiv in Gottes Wort der Bibel lesen und studieren, darüber nachdenken, erlauben wir Gottes Wort sozusagen Macht auf uns auszuüben. Der innerste Mensch, unser wahres Ich, wird dadurch geformt und wir verändern uns so, dass wir Jehova Gott gefallen. Frage dich doch bitte, müsste ich eigentlich mehr Zeit dafür einplanen, die Bibel zu lesen und intensiv darüber nachzudenken? Wie schafft man es, 66 Bücher der Bibel oder 1189 Kapitel oder über 31.000 Verse zu lesen? Wollt ihr auch wissen, wie viele Buchstaben die Bibel hat? Hat einer mal gezählt. Im Hebräischen hat der hebräische Teil der Bibel 815.140 Buchstaben. Wie schafft man es jetzt, das durchzulesen? Wenn wir den Atem hätten und die Ausdauer, die Bibel an einem Stück zu lesen, bräuchten wir ungefähr 90 Stunden. Wenn wir jetzt, die Ausdauer haben wir ja nicht, eine Stunde am Tag in der Bibel lesen würden, bräuchten wir dazu 90 Tage. Wenn wir das durch 4 teilen und einfach nur jeden Tag 15 bis 20 Minuten in der Bibel lesen, hätten wir sie in etwa einem Jahr durchgelesen. Nehmen Sie doch an, die Herausforderung ist einfach mal wieder zu versuchen. Allerdings reicht das Lesen und Nachsinnen der Bibel nicht aus. Denn den Christen, denen Paulus schrieb, war der Inhalt der Bibel ja zweifellos bekannt. Ihr Problem war, dass sie keinen Gebrauch von ihrem Wissen machten, sich also von dem Wort Gottes nicht leiten ließen. Und damit ging ihnen der praktische Wert verloren. Worin besteht denn der praktische Wert des Anwendens des Wortes Gottes? Ein Beispiel. Zwischen Karin und einer Arbeitskollegin kam es zu einem Eklat. Danach ging, so Karin, ihr ein Bibeltext nicht mehr aus dem Kopf. Es war Römer 12, Vers 18. Ich zitiere ihn euch kurz. Haltet, soweit es von euch abhängt, mit allen Menschen Frieden. Was tat Karin, um jetzt diese Sache aus der Welt zu schaffen? Das sehen wir hier auf dem Bild, auf der Seite 10. Karin ist, das ist wohl die Schwester links auf dem Bild, führt ein klärendes Gespräch mit ihrer Arbeitskollegin. Der Gesichtsausdruck sowie die Geste mit den Händen zeigt, dass Karin den Wunsch hatte, den Frieden wiederherzustellen. Die Kollegin rechts im Bild, offensichtlich beeindruckt, hört aufmerksam zu. Das Gespräch war ein voller Erfolg und der Frieden wurde wiederhergestellt. Wie hat denn das Anwenden des Wissens von Römer 12, Vers 18 auf Karin gewirkt? Sie sagt, für mich war das der Beweis, dass man nichts verkehrt machen kann, wenn man sich an biblische Grundsätze hält. Lehre, die wir daraus ziehen können, wäre, dass wir biblischen Grundsätzen gegenüber gehorsam sein sollen, dass wir es lernen, im Leben zu praktizieren. Aber wie ist es uns möglich, gehorsam zu lernen? Das war ja der dritte Gesichtspunkt in unserem Artikel. Dazu ist es gut, einige Beispiele der Bibel zu betrachten oder Beispiele, die in der Bibel erwähnt werden. Im Absatz 11 wird ein Beispiel herausgestellt, und zwar geht es um die Israeliten. Und das Beispiel der Israeliten zeigt, dass es offensichtlich für unvollkommene Menschen schwer ist, gehorsam zu lernen. Der Absatz 11 erklärt ein Beispiel. Kurz nachdem Jehova die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte, fingen sie an, mit Moses zu hadern und stellten Jehova immer wieder auf die Probe. Warum? Sie hatten nicht genug Trinkwasser. Nicht einmal 2 Monate, nachdem sie in einen Bund mit Gott eingetreten waren und sich bereit erklärt hatten, alle Worte, die Jehova geredet hatte, zu tun, übertraten sie sein Verbot, Götzen anzubeten. Was war der eigentliche Grund? In dem Absatz wird Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 39 bis 41 angeführt, und besonders der Vers 39 ist hier herausgestellt, wenn gesagt wird, sie wollten ihm, Jehova, nicht gehorsam werden. Lehre: Wenn wir gehorsam lernen wollen, dürfen wir diesem Beispiel nicht folgen, sondern es gilt, darauf zu achten, halt das Äußerste zu tun, dass sich in uns der Wunsch entwickelt, gehorsam zu lernen. Was oder wer kann uns dabei helfen? Nun, das Beispiel Jesu macht uns Mut. In Hebräer Kapitel 5, und es ist sehr auffallend, dass Paulus das Beispiel Jesu hier anführt, wird im Vers 8 und 9 dazu Folgendes erklärt. Hebräer Kapitel 5, Vers 8 und 9. Obwohl er, Jesus, Sohn war, lernte er gehorsam durch die Dinge, die er litt. Und nachdem er vollkommen gemacht worden war, wurde er für die ewige Rettung all derer verantwortlich. Achtung, die Formulierung, die ihm gehorchen. Wieso musste denn der vollkommene Jesus gehorsam lernen? War er nicht viele, viele Zeitalter schon im Himmel bei Jehova, Jehova gehorsam? Das schon. Nur Jesus lernte auf einer Ebene, nämlich als Mensch und unter Umständen, trotz größter Widerwärtigkeiten, körperlicher und psychischer Qualen und Leiden, den Willen seines Vaters zu tun, er lernte halt dadurch gehorsam. Und das machte ihn vollkommen für die Stellung, die Gott ihm zugedacht hatte, nämlich die Stellung eines Königs und Hohepriesters. Und dann, das ist auffallend, wird er für die Rettung von wem verantwortlich, die auch was gelernt haben? Gehorsam. Lehre, Gehorsam lernt man häufig durch das, was man an Leiden durchmacht, wie das das Drama ja auch ganz eindrucksvoll geschildert hat. Worin zeigt sich, ob wir Gehorsam gelernt haben? 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 und 7. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 und 7. Über diese Tatsache freut ihr euch sehr. Über welche Tatsache? Nun, es ging im Zusammenhang darum, dass der Apostel Petrus über die himmlische Hoffnung der gesalbten Glieder, also über ihr ewiges Leben sprach. Und deswegen sagte er, über diese Tatsache freut ihr euch sehr. Und fügt hinzu, obwohl er jetzt für eine kleine Weile, wenn es sein muss, durch mancherlei Prüfungen betrübt worden sei. Warum? Damit die geprüfte Echtheit eures Glaubens, viel wertvoller als Gold, das vergeht, obwohl es durch Feuer erprobt wird, bei der Offenbarung Jesu Christi als eine Ursache zum Lobpreis und zur Herrlichkeit und Ehre erfunden werde. Sind wir bereit, in unterschiedlichen Prüfungen und Herausforderungen Jehova zu gehorchen? Jehova hat uns deutlich wissen lassen, was er von uns wünscht. Er wünscht von uns, dass wir ein sittlich reines Leben führen, dass wir unsere Zunge richtig gebrauchen, dass wir persönlich in der Bibel lesen, dass wir alle christliche Zusammenkünfte besuchen und uns eifrig am Predigtdienst beteiligen. Wie sieht es jetzt mit unserem Gehorsam aus, wenn uns das schwer gemacht wird? Wie genau nehmen wir unseren Gehorsam, wenn wir gedrängt werden, unehrlich zu handeln? Fahren wir gehorsam mit dem Predigtdienst auch dann fort, wenn die Leute im Gebiet gleichgültig oder gegnerisch reagieren? Wie ernst nehme ich es mit dem Gehorsam, wenn die Arbeitswelt mich so einklemmt, dass der regelmäßige Besuch der christlichen Versammlungszusammenkünfte zu einer Herausforderung wird? Brüder, an unserem Gehorsam ist zu erkennen, inwieweit wir schon zu einem reifen Christen herangewachsen sind. Der vierte Gesichtspunkt dieses Artikels: Warum ist die christliche Reife so wertvoll? An dem Beispiel James, der im Absatz 14 erwähnt wird, einem Bruder wird das deutlich. Er liest regelmäßig und sehr gern in der Bibel und in biblischen Veröffentlichungen. Wie half ihm das auf seiner neuen Arbeitsstelle, wo er ausschließlich mit Kolleginnen zu tun hatte, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden? Ihr könnt mit mir gerne seine Erfahrungen im Absatz 14 mitverfolgen. So in der Mitte: Anders als die meisten, die erkennbar keine besonders gute Moral hatten, schien eine Kollegin wirklich anständig zu sein und interessierte sich sogar für die Wahrheit. Doch als sie dann einmal mit mir in einem Produktionsbereich allein war, wurde sie plötzlich richtig zudringlich. Erst dachte ich, sie macht nur Spaß, aber ich konnte sie kaum abwehren. Da fiel mir die Erfahrung eines Bruders ein, der an seiner Arbeitsstelle einer Versuchung ausgesetzt gewesen war. In dem Wachturmartikel, in dem ich davon gelesen hatte, er ist ja hier in der Fußnote angeführt, wurde das Beispiel von Josef und der Frau Potiphas angeführt. Umgehend stieß ich die Kollegin von mir weg, worauf sie davonlief. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, oder Vorteil der christlichen Reife wäre: Christliche Reife veranlasst uns zu entschiedenen Handeln. Worin besteht dann ein weiterer Nutzen? Gehen wir zu Hebräer. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Hebräer 13, Vers 8. Entschuldigung, der Vers 9. Ein weiterer Nutzen der christlichen Reife: Lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren fortreißen, denn es ist vortrefflich, dass das Herz durch unverdiente Güte Festigkeit erhalte. Der Vorteil der christlichen Reife ist, dass wir unser Herz festigen können. Wir konzentrieren uns dann auf die wichtigeren Dinge. Wir lassen uns nicht, wie auch in dem Vers erwähnt, durch verschiedenartige und fremde Lehren fortreißen. Wir lernen immer mehr schätzen, was Jehova für uns tut und immer noch tun wird. Wir werden sozusagen Erwachsene am Verständnisvermögen. Und die Folge davon ist, dass wir tiefe Dankbarkeit Jehova gegenüber empfinden und uns ganz eng zu ihm hingezogen und mit ihm verbunden fühlen. Ist das nur graue Theorie? Eine Schwester namens Luise war nach der Taufe vor allem daran gelegen, einen guten Eindruck bei anderen zu machen. Was war ihr Problem? Sie äußert sich offen, im Absatz 16 wird es erwähnt: Mein Problem war nicht, dass ich irgendetwas Verkehrtes getan hätte. Aber ich muss ehrlich zugeben, Jehova zu dienen war auch nicht unbedingt mein innigster Herzenswunsch. Mir wurde klar, dass ich so einiges ändern musste, um Jehova wirklich mein Bestes zu geben. Vor allem musste ich daran arbeiten, in den Dienst für ihn mein ganzes Herz hineinzulegen. Es gelang Luise, ihr Herz zu befestigen oder zu stärken, und das kam ihr sehr zugute, als sie später schwer erkrankte. Sie berichtet: Es war ein harter Kampf für mich, aber gleichzeitig kam ich dabei Jehova so nahe wie nie zuvor. Ein weiterer Vorteil der christlichen Reife besteht darin, dass wir unser Herz befestigen können und unser Verhältnis zu Jehova vertiefen dürfen. Aber es gibt noch einen Vorteil der christlichen Reife. Gehen wir gedanklich wieder in das erste Jahrhundert und auf das Bild auf der Seite 2, auf der Seite 12 zurück. Hier wird schön illustriert, wie die ersten Christen aus Jerusalem fliehen. Wie wir alle sehen können, nur mit dem Nötigsten, aber erhobenen Hauptes und entschlossen. Der Kommentar: Auf Jesu Warnung zu hören, rettete den ersten Christen das Leben. Was hatte sie übrigens dazu motiviert, das zu tun? Wie sich herausstellte, war die Aufforderung des Apostels Paulus 5 Jahre vorher: Lasst uns zur Reife vorandringen. Etwas, was ihnen half, den nötigen klaren Blick zu entwickeln, wie sich die Prophezeiung, das Signal Jesu erfüllte. Welche Prophezeiung, welches Signal? Nun, das abscheuliche Ding, das Verwüstung verursachte, die Heere Roms standen vor heiliger Stätte, vor der heiligen Stadt Jerusalem. Und wenn das so wäre, sollten die ersten Christen in Judäa und Jerusalem in die Berge zu fliehen beginnen. Und dass der Cassius Gallus 66 plötzlich seine Truppen zurückzog, das machte den ersten Christen klar, dass sie aus Jerusalem fliehen mussten. Und weil sie dieses Signal Christi richtig verstanden haben, half ihnen der Gehorsam, der größten Katastrophe zu entgehen, von der Jerusalem je heimgesucht wurde. Welche Lehre können wir daraus ziehen? Nun, der letzte Satz im Absatz 18 verweist auf Römer 6, Vers 17. Wie wichtig ist es doch, dass wir lernen, von Herzen gehorsam zu sein. Und dazu gehört auch, dass wir alle dringenden Anweisungen, die wir vom treuen und verständigen Verwalter vielleicht noch erhalten, gehorsam Folge leisten. Warum? Brüder, dieser Gehorsam wird entscheidend dafür sein, dass wir die große Drangsal überleben können. Junge Leute stehen beim Hinarbeiten von christlicher Reife dabei vor besonderen Herausforderungen. Aber das wird Gegenstand des Artikels sein, den wir nächste Woche betrachten werden. Kommen wir nochmal zu dem grau unterlegten Kasten zurück auf der Seite 11 und wiederholen diese Fragen, um zu sehen, was wir uns gemerkt haben. Die erste Frage lautet: Was ist mit christlicher Reife gemeint und wie wird man ein reifer Christ? Die Antwort: Bei christlicher Reife handelt es sich um eine Handlungsweise, Wir lassen uns von biblischen Leitprinzipien leiten. Dazu gehört, dass wir uns mit der festen Speise des Wortes Gottes beschäftigen und es gilt, sein Wahrnehmungsvermögen durch Gebrauch zu üben, damit wir zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können. Die zweite Frage: Wie wichtig ist es, sich gut mit dem Wort Gottes vertraut zu machen? Das können wir einfach sagen: Es ist lebenswichtig und hebt die Lebensqualität. Wie kann man gehorsam lernen? Das ist ja die dritte Frage. Wir merken uns, sich biblische Beispiele zu Herzen nehmen. Nicht dem Beispiel der Israeliten folgen, die nicht vom Herzen gehorsam lernen wollen, sondern lernen von Jesus, dass man gehorsam meistens dadurch lernt, was man durch Schwierigkeiten durchmacht. Welche Vorteile hat es, diese christliche Reife für uns? Die Antwort: drei haben wir herausgestellt. Wir können schnell zwischen Recht und Unrecht unterscheiden und entschieden handeln. Wir festigen unser Herz und dadurch wird unser Verhältnis zu Jehova vertieft und wir erkennen die Zeichen der Zeit, bewahren uns einen klaren Blick und können so handeln, dass wir die große Drangsal überleben. Sind wir nicht von Herzen dankbar, durch solche Artikel daran erinnert zu bleiben, beständig zu wachen und an Reife voranzudrängen?
Vielen Dank für die Zusammenfassung dieser wichtigen biblischen Gedanken. Jetzt möchten wir zusammen das Lied Nummer 29 singen. Vorwärts, ihr Zeugen!